um dann, dass wir die Situation ein bisschen besser verstehen können, müssen wir tiefer eintauchen in das, was es bedeutet, getestet, versucht zu werden. Und im Jakobusbrief begegnet uns dieses Testen, dieses Versuchen und wird näher beschrieben. Und dort wird das Wort verwendet, ködern. Und das kommt aus der Fischersprache. Also man fischt einen Fisch und man ködert ihn mit einem Wurm und zieht ihn aus dem Wasser. Und deshalb habe ich gedacht, hey, bringe ich doch mal die Fischerrute vom Uwe mit, der ist ja am Bodensee aufgewachsen, um euch das mal zu demonstrieren. Und ich habe euch auch einen Wurm mitgebracht. Ein Gummiwurm natürlich. Und beim Fischen geht es folgendermaßen. Man hat einen Haken und der ist scharf. Und auf den Haken zieht man einen Wurm drauf. Und dann ködert man den Fisch damit. Sagt, hey Fisch, komm, beiß doch an. Leckerer Wurm, sauer sogar. Und genau in so einer Situation steht Jesus. Jesus wird von dem Versucher, wird von Satan geködert. Er möchte ihn herausziehen aus seinem Glauben. Und übrigens ist auch das die Situation, in der wir immer mal wieder stehen. Der Satan, der Böse, versucht uns herauszuködern. Herauszuködern aus unserem Glauben, herauszuködern aus unserer Familie. Und er sagt uns, komm, ja, beiß zu, ja, komm, nimm doch, ja, sieht doch schön aus, ja, komm. Und was passiert, wenn der Fisch zubeißt? Er spürt den Haken. Und dann hängt er fest. Und wo landet er? Er landet auf eurem Teller danach. Und Jesus steht genau in so einer Situation. Und wisst ihr, der Satan, er macht es immer und immer wieder und er ködert uns und sagt, hey, greif doch zu. Und was passiert, wenn wir ab und zu mal Nein sagen? Hört er dann auf? Nee, er ändert den Köder und sagt, nee, ja gut, saure Würmer sind jetzt nicht euer Fall, okay. Probieren wir es mal mit was anderem. Wie wäre es denn, ja, mit 100 Stutz? Vielleicht sieht es da schon besser aus. Und er hebt den Köder wieder hin und sagt, komm, nimm schon. Ja, und jetzt sieht die Sache schon anders aus, gell? Ja, 100 Stutz. Wow, was könntet ihr damit alles machen? 100 Stutz. Hey, das ist der zweite Gottesdienst, es braucht nicht mehr. Ihr könnt ruhig, greift zu. Also der Satan lässt nicht ab, er ködert. Und genau in der Situation befindet sich Jesus. Und Jesus sagt dem Satan, bei den ersten zwei Versuchungen sagt er Nein dazu. Und der Satan hört nicht auf, er führt ihn, lockt ihn, ködert ihn mit einem neuen Köder. Und er führt ihn in die heilige Stadt nach Jerusalem. Und dort führt er ihn auf den Tempel hoch hinauf. Und er steht oben und er schaut runter auf diese Menschenmasse, die dort ist. Und dort sind Priester, dort sind Juden, dort sind Heiden, alle versammelt. Und der Satan sagt Folgendes zu Jesus. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Der Satan sagt ihm also, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, hey, dann spring da runter. Und Jesus hat die zwei Versuchungen, die davor kommen, immer wieder abgelehnt und hat gesagt, in der Bibel steht aber was anderes. Und er hat immer wieder gesagt, es steht geschrieben. Und deshalb denkt sich der Satan, oh, das Spiel, das kann ich auch. Und deshalb geht es weiter und er sagt, es steht geschrieben. Und der Satan gibt Jesus einen Vers aus der Bibel. Psalm 91. Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Dort steht also Jesus und der Versucher neben ihm und er sagt, spring doch, spring. Es steht doch geschrieben. Dir wird nichts passieren. Weißt du, Jesus, die Menschen da unten, du wirst es so schwer haben, sie davon zu überzeugen, dass du der Sohn Gottes bist. Aber wenn du springst, dann wird Gott Engel bringen. Und du wirst dort landen und die Menschen werden sagen, wow, wer bist denn du? Und du kannst sagen, ich bin der Sohn Gottes. Und sie werden es glauben. Jesus, spring einfach. Es steht geschrieben. Aber was ist denn hier wirklich die Versuchung? Was ist denn hier die Sünde? Wozu will denn der Satan Jesus verlocken? Ich möchte euch das mal veranschaulichen. Gott und Jesus sind in einem Verhältnis. Jesus ist abhängig von Gott. Gott ist die Autorität. Und Jesus ist abhängig von ihm. Er gibt sich freiwillig in diese Abhängigkeit hinein. Und in dem Moment, wenn Jesus springen würde, passiert Folgendes. Er würde dieses Muster durchbrechen. Und er würde Gott zwingen zum Handeln. Er würde Gott keine andere Option lassen, außer zu helfen. Er würde zwingen und passiert dann Folgendes. Dieses Muster wird sich ändern. Und Jesus ist die Autorität dann. Und Gott ist der Abhängige. Jesus zwingt Gott in ein anderes Verhältnis, wenn er springen würde. Er zwingt ihn zum Handeln. Und wisst ihr, wir dürfen Gott bitten, aber wir dürfen ihn nicht zwingen. Und das ist ein Unterschied, ein ganz feiner Unterschied. Wenn wir ihn bitten, dann lassen wir das Verhältnis bestehen. Aber wenn wir ihn zwingen, dann verändern wir das Verhältnis. Und das versucht der Satan, dass Jesus darauf eingeht. Dieses Spiel möchte er, dass Jesus mit Gott spielt. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt aus deinem Leben. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben? Kennst du das, dass du Gott zwingst, nach deinen Bedürfnissen zu handeln? Wisst ihr, da ist dieser Junge. Und der Junge, der hat keine Lust zu lernen. Der zockt lieber und er hängt lieber mit Freunden ab. Und dann kommt der Tag der Klausur. Und kurz vorher, da argumentiert er mit Gott. Und er sagt, hey Gott, du bist doch der Gott, der mich versorgen will. Und du meinst doch gut mit mir. Und Gott, wenn ich jetzt eine schlechte Note schreibe, was für ein Zeugnis bin ich dann? Und dann kommt er und sagt, außerdem gibt es da diesen einen Vers. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Der Junge, der holt seine Angel raus. Mit 100 Stutz klappt es bei Gott übrigens nicht. Aber was macht er? Er nimmt einen Vers. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht in die Finger... Und er ködert Gott damit. Und sagt, komm Gott, da steht es doch geschrieben. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Also komm jetzt, ich will eine gute Klausur schreiben. Hey, kann es sein, dass dieser Junge hier Gott versucht, zum Handeln zu zwingen? Oder da ist dieses Ehepaar und es lebt über ihre Verhältnisse hinaus. Und auf einmal kommt dieser Tag, wo sie ihre finanziellen Konsequenzen spüren und sie haben kein Geld mehr. Und auf einmal fangen sie an zu beten und zu fasten und sagen, hey Gott, du bist doch der Gott, der versorgt. Hey, könnte es sein, dass das Ehepaar hier Gott versucht, zum Handeln zu zwingen? Oder dass diese Frau, die mit einem Ungläubigen zusammen ist, der völlig andere Werte lebt. Und dann sagt sie, aber wenn ich verheiratet bin, dann bete ich dafür, dass er sich bekehrt. Dann. Es steht ja geschrieben, der Herr tut Wunder für alle, die ihm die Treue halten. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Hey, Hey, kann das sein, dass diese Frau hier Gott versucht, zum Handeln zu zwingen? Kann es sein, dass hier ein Versuch stattfindet, das Verhältnis zu verändern? Dass es keine Bitte mehr ist, dass es Zwang ist? Kennt ihr das aus eurem Leben? Wir haben eine Idee und dann, hey Gott, du bist doch der, der versorgt und du musst dabei sein. Im Frommen, in der Kirche, da heißt es manchmal so, wir gehen im Glauben mutige Schritte. Meistens, Achtung, meistens, nicht immer, meistens ist es dann so, dass man eine Idee hat und da hat man nicht wirklich recherchiert drüber. Und man hat auch keine Ratschläge oder Coaching irgendwie angenommen und man legt dann einfach los. Und dann sagt man, indem man seine volle Energie reingibt und sagt, hey Gott, du bist doch übrigens jetzt dabei, oder? Gott, du bist ja der, der mit uns ist. Und ich wage jetzt einen mutigen Schritt im Glauben und gehe voran. Mit anderen Worten, haben wir eine Idee und stecken unsere volle Energie rein und fragen noch nicht mal Gott, ob er dabei ist. Und dann, wenn wir loslegen und es nicht funktioniert, dann sind wir sauer auf wen? Auf Gott. Und machen ihm Vorwürfe. Und ich höre Gott sagen, wie er sagt, wow, Ich bin Gott, aber das war noch nicht mal meine Idee. Ich höre Gott sagen, wie er sagt, ja, ich bin Gott, aber hey, hör doch auf, mich zu manipulieren. Hör doch auf, mich zu fordern, zu zwingen, zum Handeln. Kennst du das aus deinem Leben? Gibt es Situationen, in denen du Gott zum Handeln zwingen möchtest? Jesus ist genau in so einer Situation, wo ihn der Satan zwingen möchte, dass er Gott für seine Bedürfnisse gewinnt. Und jetzt schaut euch an, was Jesus sagt, weil Jesus, was er sagt, das ist echt kräftig. Er, Jesus, nutzt die Vergangenheit. Jesus weiß, hey, die Versuchung, die gab es schon mal. So ähnlich. Und das macht der Satan übrigens immer. Er benutzt immer wieder die Alten, immer wieder das gleiche Muster. Und Jesus weiß, hey, in meiner Geschichte, da gab es mal ein Volk, mein Volk. Und es ist Volk, das ist gerade aus Ägypten ausgezogen. Und Mose war der Anführer. Und dieses Volk musste leider eine Extrarunde drehen, war nochmal 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Aber Gott hat sie versorgt, jeden Tag mit frischem Essen. Aber dann kam dieser eine Tag und sie finden kein Wasser. Sie finden kein Wasser. Und dann haben sie zwei Optionen. Entweder sie sagen, ja gut, hey, Gott wird schon eine Lösung haben. Ich vertraue ihm einfach. Gott hat das Meer geteilt, hat uns aus Ägypten geführt. Gott wird auch für diese Situation eine Lösung haben. Oder sie haben die zweite Option und sagen, hey Gott, den nageln wir jetzt fest. Den ködern wir jetzt. Der hat uns gesagt, ich bin immer für dich da. Jetzt zwingen wir ihn zum Handeln. Und genau das ist, was sie tun. Sie wollen ihn zwingen zum Handeln. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach dem Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unseren Kindern und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Also sie klagen Gott an und sagen, hey, du hast doch gesagt, du bist da, du bist der Gott, der versorgt, also versorg uns jetzt. Sie zwingen Gott zu handeln. Und das Verrückte ist, Gott handelt wirklich. Und er schenkt ihnen frisches Wasser. Sie fragen noch, hey, ist der Herr wirklich in unserer Mitte? Und da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels. Und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Also sie zwingen Gott zum Handeln und Gott handelt. Und diese Geschichte steht in 2. Mose 17 und dort ist hier die Geschichte. Und jetzt in 5. Mose 6 greift Mose nochmal eine Rede auf, an sein Volk, bevor sie ins verheißene Land gehen. Und er schaut zurück in diese Vergangenheit und er schaut auch zurück auf diese Geschichte und schaut mal, wie er das beurteilt. Auf diese Stelle hin sagt er, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn bei Massa versucht habt. Hey Mose steht kurz vor dem verheißenen Land und er gibt die wichtigsten Ratschläge an sein Volk und er sagt, hey, versucht Gott nicht, testet Gott nicht, versucht ihn nicht zu manipulieren für eure Bedürfnisse. Wenn ihr in dieses verheißene Land kommt, wo ihr Reichtum habt, wo ihr genug zu essen habt, wo ihr genug zu trinken habt, wo ihr alles habt, was ihr wünscht, versucht, testet, manipuliert Gott nicht. Und Mose versteht hier eine Sache und die ist zentral in seinem Gottesbild. Und ich würde mich freuen, wenn du das mit nach Hause nimmst heute. Mose realisiert, hey, Gott hat genug. Gott hat genug. Und wir können uns darauf verlassen, dass er genug hat. Mose realisiert, ja, dieser Gott, der hat genug. Und ich kann ihm vertrauen, dass er danach handelt, so wie er es meint, zu tun zu müssen. Und ich muss nicht anfangen, ihn zu zwingen, damit er handeln soll. Wisst ihr, der Mensch will immer mehr. Er hat nie genug. Wir haben nie genug. Seit dem Garten Eden, wir haben nie genug. Kennt ihr das? Ach, ich habe kein Haus, habe kein Auto, habe kein Pool, obwohl den Pool braucht ihr bei dem Wetter nicht mehr. Ich habe keine Arbeitsstelle, ich habe nicht. Hey, wir haben immer zu wenig. Und daraus entsteht ein falsches Gottesbild. Wenn wir zu dem Schluss kommen, hey, ich hab nicht genug, ich habe zu wenig. Also, deshalb muss ich Gott manipulieren, damit ich genug bekomme. Deshalb muss ich anfangen, Gott zu ködern mit Versen oder weiß ich was, damit er meine Bedürfnisse, mein Verlangen stillt. Aber dieses Gottesbild ist falsch. Mose hat dieses Gottesbild. Ich bin und ich hab nicht genug, aber trotzdem kooperiere ich mit Gott. Aber trotzdem arbeite ich mit Gott zusammen, auch wenn ich nicht genug habe. Wenn ich nicht genug habe, frage ich nicht nach dem, was kann Gott für mich tun, sondern was kann ich für Gott tun? Also das ist ein zentraler Punkt in dem Gottesbild. Ihr dürft noch warten, gell? Ihr seid zu früh. Oder wollt ihr schon ein Ende haben? Ihr dürft noch ein bisschen warten. Ich gebe euch dann das Zeichen. Also Mose hat dieses Gottesbild. Ich hab nicht genug, aber trotzdem kooperiere ich mit Gott. Ich frage nicht nach dem, was kann Gott für mich tun, sondern was kann ich für ihn tun? Und das war zentral in seinem Leben. Und das ist vielleicht auch zentral in deinem Leben. Eine ganz einfache Lebensweisheit. Du hast nie genug in deinem Leben, aber Gott hat genug. Die Frage ist nur, was machst du damit, dass Gott genug hast? Fangst du an, ihn zu zwingen für deine Bedürfnisse oder fängst du an, mit ihm gemeinsam zu arbeiten und zu geben? Das war ein zentraler Gedanke in dem verheißenen Land, in dem Leben im verheißenen Land. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum sagt Gott, sechs Tage sollt ihr arbeiten und am siebten sollst du ruhen? Wie kannst du das tun, wenn du nicht genug hast? Wenn du weißt, du hast nicht genug zu essen, wie kannst du das tun? Das kannst du nur tun, indem du weißt, Gott hat genug. Und er wird handeln, so wie es er möchte. 6 Jahre das Land bewirtschaften und im siebten Jahr das Land brach liegen lassen. Warum? Wie kannst du das machen, wenn du nicht genug hast? Ja, die Bauern da hinten, ja, jetzt wird's ernst für euch, gell? Wie kannst du das machen? Nur indem du weißt, Gott hat genug. 6 Jahre Sklaven und nach 7 Jahren kannst du sie freilassen, nur wenn du weißt, Gott hat genug. Nach 7 mal 7 Jahren, 49 Jahre, und dann sind deine Schulden weg. Wie kannst du das machen? Nur wenn du weißt, Gott hat genug. Wie kann die Witwe, die alte Witwe in der Bibel, alles geben? Nur weil sie weiß, Gott hat genug. Wie kannst du deinen Zehnten geben, wenn du nicht genug hast? Nur weil du weißt, Gott hat genug. Wie kannst du dein Leben hingeben für andere? Nur weil du weißt, Gott hat genug. Wisst ihr, wir haben nie genug in unserem Leben. Aber Gott hat genug. Und darauf können wir uns verlassen. Und er wird es verwenden, wie er möchte, nicht wie wir möchten. Und Jesus steht an diesem Punkt auf dem Tempel und er schaut hinunter und dort ist diese Menschenmenge. Und der Satan ködert ihn und sagt, hey, spring doch, spring. Gott wird dir schon helfen. Und folgende Antwort gibt Jesus. Hey, es ist gesagt. Und er geht zurück auf diese Stelle von 5. Mose. Auf die Stelle, die Mose benutzt in seiner Rede, die von dieser Geschichte noch früher in der Wüste beeinflusst ist. Und er sagt Folgendes. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Du sollst den Herrn nicht manipulieren. Jesus sagt an dieser Stelle, hey, Satan, ich werde nicht springen. Ich versuche Gott nicht. Ich werde ihn nicht zwingen zu handeln. Ich möchte, dass dieses Verhältnis stimmt. Ich möchte ihn nicht zwingen. Ich möchte ihn nicht zwingen und nicht manipulieren für meine Bedürfnisse. Ich will es nicht. Ich will ihn nicht zwingen. Jesus hat nicht dieses Gottesbild, wo er sagt, hey, ich habe jetzt gerade nicht genug und deshalb muss ich Gott dafür manipulieren. Nein, Jesus hat dieses Gottesbild. Ich habe nicht genug und trotzdem kooperiere ich mit Gott. Ich habe nicht genug und trotzdem frage ich nach dem, was kann ich für Jesus tun? Diese Geschichte von der Versuchung ist an einem zentralen Punkt im Leben von Jesus, weil vorher wurde er getauft. Und mit der Taufe kam diese Messias-Einsetzung. Und die Frage lag in der Luft, ja, Jesus, jetzt bist du der Messias und wie wirst du dich jetzt verhalten? Diese Macht, die du da mitbekommen hast, wie wirst du die verwenden? Für dich selber, für deine Bedürfnisse? Oder wirst du mit Gott kooperieren und in seinem Auftrag weiterhin unterwegs sein? Wird Jesus manipulieren oder kooperieren? Und Jesus entscheidet sich fürs Kooperieren. Er sagt, ich will mit Gott unterwegs sein. Ich habe zwar nicht genug, aber ich frage nach dem, was Gott durch mich tun kann. Und nicht, was Gott für mich tun kann. Als Christen sind wir aufgerufen, Gott nicht zu manipulieren, sondern mit ihm zu kooperieren. Hey, und vielleicht bist du mit deiner Fischerroute unterwegs und du kommst in Situationen, wo du nicht genug hast und wo du merkst, hey, jetzt wünsche ich mir, dass Gott wirkt. Und dann darfst du ihn bitten, aber du darfst ihn nicht anfangen zu zwingen, du darfst ihn nicht zwingen zu handeln, auch nicht mit Bibelversen, du darfst ihn nicht ködern, du darfst einfach deine Köder wegmachen. Du darfst deinen Haken wegmachen und dass du an die Stelle, dass du einfach mit Gott kooperieren. Du darfst mit Gott zusammen arbeiten. Nicht für deine Bedürfnisse und deine Wünsche vielleicht, sondern für seine. Und mit ihm zusammen, dass du Menschenfischer werden. Und das wünsche ich mir. Ich will Werbung machen dafür, dass ihr die nächste Woche euch überlegt, hey, wo kann ich mit Gott kooperieren? Wo kann ich ihn nicht nutzen, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern wo kann ich mit ihm zusammenarbeiten? Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest die nächste Woche. Und ich möchte dich bitten, dass du uns aufzeigst, wo wir mit dir zusammen unterwegs sein dürfen. wo wir mit dir kooperieren dürfen, dass du uns aufzeigst, wo das genau nächste Woche stattfinden soll. Ich bitte dich, fordere uns heraus. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir bereit dafür sind. Danke, Herr Jesus, dass du uns dieses wunderbare Gottesbild zeigst. Und ich bitte dich, hilf uns dabei, das zu leben.